Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Herzlich willkommen zum Podcast. Das ist die 203. Folge unseres Nachrichtenpodcasts aus Castrop-Rauxel. Ich bin Theve Schäfer. Ich bin euer Host und führe euch heute durch die Folge. Gerade vor dieser Podcastaufnahme bin ich aus dem Rathaus rausgekommen und mir klingeln immer noch die Ohren. Ich nehme das hier am Donnerstag auf, also Weiberfastnacht. Und das heißt in Castrop-Rauxel seit 3 Jahren wieder, erst wird der Rathausschlüssel erobert und dann geht's mit ordentlich Getöse in den Ratssaal. Und genauso war es diesmal auch wieder. Die Karnevalsvereine aus Castrop-Rauxel haben den Ratssaal gestürmt und dann eine ordentliche Party drin gefeiert. Wir waren im Livestream dabei, ungefähr eine gute Stunde lang. Und wenn ihr das verpasst habt, kein Stress, ihr könnt euch das Video einfach nochmal im Nachhinein anschauen. Online gibt es dann auch Bildergalerien zum Rathaussturm. Kurze Vorwarnung, heute geht es bei uns ziemlich oft ums Kochen, ums Essen und um Gastronomie. Das heißt, vielleicht bekommt ihr während der Folge plötzlich sehr konkrete Gelüste auf Currywurst, Pommes und Gyros oder ähnliches. Ich habe nämlich 2 Gäste dabei. Johannes Wenzel ist dafür das Thema 1. Ein Ruhrpott-Kultgericht, das gerade völlig durch die Decke geht. Der Taxiteller. Und Jonas Weiland spricht mit uns über einen Neustart in Henrichenburg. Im Haus Wetterkamp endet nach über 60 Jahren die klassische Restaurant-Ära und jetzt zieht dort die Grillwerkstatt Ruhrgebiet mit Grillkursen und Kochkursen ein. Bevor wir dazu kommen, wie immer erstmal ein schneller Rundflug durch Castrop-Rauxel. Hier sind die Kurznachrichten. Gartenhaus. Im Stadtteil Habinghorst ist das Gartenhaus seit Wochen geschlossen. Das Betreiber-Ehepaar Golabek hat da nämlich aufgehört und der Kleingartenverein Castrop-Rauxel Nord sucht seitdem dringend einen neuen Pächter. Frank Golabek sagt, das sei eine Katastrophe für den Stadtteil, weil das Gartenhaus eben mehr war als nur ein Vereinslokal. Natürlich für ihn, aber auch für den Verein an sich. Da trafen sich Stammtische, Kartenspieler, Sportvereine, Familien und viele fragen sich jetzt, wo sie sonst feiern sollen. Für den Verein ist das ganz außerdem ein echtes Problem, weil die Gaststätte auch eine Einnahmequelle war. Ohne Pacht muss der Verein laufende Kosten und Instandhaltung schultern. Es gab zwar schon Interessenten, aber kein Konzept passte bisher so richtig. Der Verein wünscht sich, dass der Ort offen für alle bleibt, bodenständig, ohne Schickimicki. Ein gutes Schnitzel sollte es da weiterhin geben. Inzwischen ist ein Makler eingeschaltet, um mehr Reichweite und passendere Bewerber zu bekommen. Wer ernsthaftes Interesse hat und Erfahrung mitbringt, kann sich melden. Die Kontaktdaten stehen bei uns im Artikel. Geburtstag. Castrop-Rauxel wird 2026 100 Jahre alt. Und die Stadt macht daraus kein einzelnes Megafest, sondern viele kleine Aktionen in allen Stadtteilen. Die Idee dahinter ist, dass Vereine, Schulen, Kitas, Unternehmen, Bürger, wer auch immer, Selbstveranstaltungen auf die Beine stellt. Also es kann vom kleinen Nachbarschaftsevent bis zur Ausstellung oder einer Aktion im Verein gehen. Damit es nicht am Geld oder an der Organisation scheitert, unterstützt die Stadt das mit sogenannten Mitmachgeburtstagspaketen, wo dann Material, aber wenn es passt, auch ein Zuschuss zum Beispiel zu bekommen ist. Einige Termine stehen schon fest, aber wichtig für alle, die selbst was planen, wer bis zum 18. Februar sich anmeldet, kommt ins erste Programmheft. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Jubiläumsjahr am Ende aussehen wird. Hubschrauber. Viele von euch haben es wahrscheinlich gehört oder gesehen. In den letzten Tagen war bei Castrop-Rauxel ziemlich viel Militärbetrieb in der Luft. Zuerst 2 Tornados, dann gleich mehrere Hubschrauber, teils in vergleichsweise niedriger Höhe. Das Luftfahrtamt der Bundeswehr hat die Flüge bestätigt und inzwischen gibt es auch neue Infos. Laut einem NATO-Sprecher gehören die Hubschrauberflüge zur Übung Steadfast Dart, auf Deutsch standhafter Pfeil. Dabei übt die NATO, Truppen und Material nach Deutschland zu verlegen und dann theoretisch, das gehört nicht mehr zur Übung, aber im nächsten Schritt dann weiter in Richtung Osten verlegt zu werden. Beteiligt sind mehrere Nationen. Die Hubschrauber, die hier gesichtet wurden, sollen spanisch und italienisch gewesen sein. Insgesamt sind bei Steadfast Dart wohl um die 10.000 Soldaten und etwa 1.500 Fahrzeuge unterwegs. Also eine ziemlich große Nummer. Von dem ganzen Ding wird man in Castrop-Rauxel wahrscheinlich nicht allzu viel mitbekommen. Aber klar ist auch, wenn es brummt und rattert am Himmel, dann beschäftigt das die Leute. Und deswegen haben wir da auch genau hingeschaut. Trauzimmer. Wer in Castrop-Rauxel heiraten will, hat seit Februar eine neue Option. Das Standesamt ist ins Gebäude Erin 6 am Eingang des Erinparks gezogen, direkt am Fuß des Förderturms. Und da gibt es jetzt ein neues Trauzimmer. Hell, ruhig und modern, eher zurückhaltend elegant. Große Fenster, viel Tageslicht. deutlich mehr Platz als im Rathaus. Statt ungefähr 15 Personen wie früher können jetzt rund 30 Gäste mit rein. Trauungen gibt's weiterhin mittwochs und freitags vormittags. Neues aber, freitags sind Termine bis 17 Uhr möglich und samstags zwischen 10 und 16 Uhr kann man jetzt ebenfalls direkt dort im Standesamt heiraten. Wer mag, hat drumherum direkt den Rienpark für Fotos, inklusive Blick aufs Fördergerüst. Und wenn ihr euch das mal anschauen wollt, wir haben einen Artikel dazu mit Fotos und Videos. Die Links packen wir euch in die Shownotes. Ansonsten schaut einfach mal bei rn.de/Kastrop. Grundschulen. Bei den Grundschulen gibt es neue Zahlen. Für das Schuljahr 2026-27 sind in Kastrop-Rauxel insgesamt 758 Kinder an den 11 Grundschulen angemeldet. Daraus entstehen 28 Eingangsklassen. Auffällig ist, dass die Marktschule in Ickern mit 98 Anmeldungen die größte und als einzige Schule im Stadtgebiet vierzügig ist. Dahinter folgen mehrere Standorte mit Zahlen im Bereich um die 70. Viele starten dreizügig, einige zweizügig. Insgesamt wurden laut Übersicht 787 schulpflichtige Kinder erfasst. Ein Teil davon geht auch auf Schulen außerhalb der Stadt und ein kleiner Teil war zum Stichtag noch nicht angemeldet. Und damit sind wir beim ersten großen Thema der Folge, der Taxiteller. Für viele hier im Ruhrgebiet ist das ja ein ganz normaler Imbiss im Alltag. Gyros, Currywurst, Pommes, Zwiebeln, Tzatziki und fertig. Aber gerade passiert hier was viel Spannenderes. Dieses Gericht geht nämlich komplett viral. Es taucht in Memes auf, in Liefer-Apps schnell die Bestellungen hoch und plötzlich landet es sogar im Sterne-Kontext. Jetzt ist Johannes Wenzel bei mir im Studio. Hallo Johannes.
Hi Teve, grüß dich.
Du hast für deine Recherche sehr unterschiedliche Perspektiven auf den Taxiteller zusammengebracht. Zum einen mit Reiko, der selbsternannte Bürgermeister des Ruhrpotts, der auf Social Media mit sehr viel Herzblut für Ruhrgebietskultur feiert und natürlich auch den Taxiteller mit nach vorne bringt. Zum anderen aber auch Pierre Beckerling, der Sternekoch aus Kastrop-Rauxel, der im Restaurant Schwarzgold in Dortmund kocht und der Currywurst sowieso schon auf seiner Liste hat. In seinem Restaurant. Und der zeigt, dass Imbisskultur und Fine Dining irgendwie auch zusammenpassen. Johannes, jetzt nimm uns doch mal bitte mit an den Anfang deiner Recherche. Woran hast du gemerkt, dass der Taxiteller gerade ein richtiges Ding ist, deutschlandweit und inzwischen vielleicht sogar mehr als ein Kultgericht aus dem Pott?
Naja, da hast du ja schon einiges so ein bisschen vorweggegriffen tatsächlich. Und zwar einmal eben, weil das gerade auf Instagram und in anderen sozialen Medien komplett durch die Decke geht. Also das ist halt ein richtiger Taxiteller-Trend-Hype, wie man auch immer das jetzt gerne bezeichnen möchte. Aber im Grunde genommen ist auch mein persönlicher Feed jetzt zuletzt komplett voll gewesen mit Beiträgen rund um das Thema Taxiteller und unter anderem eben auch mit Beiträgen von Reiko, der halt Comedian-Influencer ist. Und wenn er die Ruhrgebietskultur vertritt, dann gehört natürlich auch der Taxiteller mit auf die Servierkarte.
Wann ist dir das zum ersten Mal so untergekommen persönlich, dass du gesehen hast, Taxiteller ist jetzt auf einmal überall?
Das lasst das jetzt irgendwie so vor 3-4 Wochen gewesen sein. Also die ersten Memes habe ich sicherlich auch schon irgendwie vor längerer Zeit gesehen, aber dass das jetzt nochmal so auch in meinem persönlichen Feed, in meiner Bubble da irgendwie die ganze Zeit abgeht, das war jetzt dann zuletzt wahrscheinlich auch durch die Recherche bedingt nochmal mehr.
Der Algorithmus hat genau gesehen, woran du gerade recherchierst wahrscheinlich.
Ja, manchmal hält er einen auch nicht von der Arbeit ab, sondern man profitiert sogar davon für die Arbeit.
Warum ist es jetzt der Taxiteller aus deiner Sicht? Warum ausgerechnet dieses Gericht?
Ja, ich sag mal so, die Currywurst haben sie uns ja schon weggenommen. Also da wird ja diskutiert am laufenden Bande, ob das jetzt ein Berliner Ding ist oder ein Ruhrpott-Ding ursprünglich. Und beim Taxiteller, da lässt sich das, glaube ich, relativ klar noch zur Schau stellen, dass das eben halt schon immer so ein Ruhrpott-Ding war, weil es ja eben auch jetzt erst expandiert.
Warum heißt das Taxiteller? Da gibt es so eine Geschichte hinter, ne?
Ja, da sind aber irgendwie so ein paar Mythen, die sich darum ranken. Also eine der zahlreichen Legenden um die Entstehungsgeschichte des Taxitellers ist halt, dass es eben ein Taxifahrer war, der irgendwie mal gefragt hat, so ja, ne, kann ich hier noch irgendwie Gyros mit Pommes haben? Und dann war aber nicht mehr so viel am Spieß und dann hieß es eben, komm, kloppen wir noch Currywurst dazu und fertig war das Ding. Ich habe im Rahmen meiner Recherche aber auch mit einem Gastronomen aus Dortmund gesprochen und der hat gemeint, dass in den frühen 80ern sein Bruder damals im Imbiss seiner Eltern in Bochum gegenüber vom Hauptbahnhof einfach aus Jux und Tollerei das Ding gemischt hätte und daraufhin dann eben die Taxifahrer gegenüber am Hauptbahnhof immer zwischendurch rüberkamen und gesagt haben, jo, das ist es. Also gibt halt irgendwie so mehrere Legenden, die dazu beitragen, aber vielleicht auch, dass der Taxiteller nochmal größeren Kultfaktor
hat. Das gehört ja zum Kult dazu, dass da auch solche Mythen drumherum entstehen. Das ist ja ganz, ganz wunderbar. Jetzt hast du dich mit Pierre Beckerling getroffen. Das ist kein geringerer als ein Sternekoch, der aus Castrop-Rauxel kommt und in Dortmund mittlerweile im Schwarzgold tätig ist. Was sagt der denn dazu, dass so ein Gericht, was jetzt von einer kulinarischen Anspruchsfülle nicht ganz oben auf der Leiter steht, dass das auf einmal so durch die Decke geht? Fühlt er sich so ein bisschen verarscht, weil er so denkt so,
Also überhaupt nicht.
Was ich mache, ist Kochen, aber das ist ja gar kein Kochen. Oder feiert er das irgendwie auch ab?
Der feiert das komplett ab. Also der Pierre, der ist halt auch tatsächlich genau der Typ dafür. Also der ist halt ähnlich wie Reiko 110% Ruhrgebiet und der hat sich das ja auch selber auf die Speisekarte geschrieben, da auch eben diesen Ruhrpott-Flair in die Sterneküche zu übersetzen quasi. Und da war der halt eigentlich auch schon im vergangenen Jahr, als ich ihn dann das erste Mal im Rahmen von seiner Michelin-Stern-Auszeichnung nochmal interviewt habe, immer relativ authentisch. Also das hat er schon ganz gut rübergebracht. Er hat einmal erzählt, dass er eine Zeit lang in Shanghai in einem Restaurant gearbeitet hat, aber nach wenigen Monaten dann da die Zelte abgebrochen hat. Und eine der Begründungen, warum er dann da keinen Bock mehr drauf hatte, war O-Ton, in China gibt es keine Taxiteller.
Sehr gut.
Ja.
Also ein kultiger Typ aus dem Ruhrgebiet. Wer das ganze Porträt lesen möchte, wir verlinken das nochmal. Sehr, sehr interessant. Da geht es unter anderem auch darum, dass Pierre, glaube ich, in der 9. Klasse von der Schule geflogen ist. Ist das richtig?
Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die 9. war, aber auf jeden Fall hatte er erst über einige Umwege in die Sterneküche gefunden.
Also sehr spannende Geschichte. Kann man sich nochmal komplett reinziehen. Der andere Gesprächspartner, der mindestens genauso kultig ist, wahrscheinlich sogar noch im Kultstatus in einer ganz eigenen Liga spielt, ist Reiko. Wer ist dieser Typ?
Ja, wir haben es ja, glaube ich, auch schon so ein bisschen angeteasert. Reiko ist halt ein Comedian-Influencer, der auch in den vergangenen Monaten eigentlich erst so parallel zu diesem ganzen Taxiteller-Trend immer beliebter geworden ist und der halt einfach, also der macht halt eben auch authentisch Ruhrgebiet. Der präsentiert sich da schön mit Plauze im Unterhemd und einem Fukuhila und macht dann da halt einfach immer so kurze Clips, wo er halt so ein bisschen oder wat lang erzählt und halt mit typischen Ruhrgebiets-Formulierungen und in diesen ganzen Auftreten halt einfach sich selber da so ein bisschen als eine Kultfigur inszeniert, was aber auch tatsächlich, wenn man ihn dann persönlich trifft, sehr glaubhaft ist. Also da steckt auch einiges hinter, was er sich da irgendwie überlegt. Sehr cooler Typ und eben aber auch Pottler durch und durch.
Wie war der so hinter der Kamera?
Ja, also ja, wie gesagt, auch durchaus ähnlich. Vielleicht nochmal so ein bisschen ruhiger, aber er meinte auch, er wäre halt irgendwie die ganze Woche vorher unterwegs gewesen, von Termin zu Termin gefahren. Vielleicht war er auch einfach nur ein bisschen müde, aber auf jeden Fall sehr sympathisch. Und ich glaube, wenn man dann da irgendwie zwischen dem und Pierre Beckerling sitzt und dann hast du da halt irgendwie so drei Pottsäue am Tisch, das ist schon ganz super gewesen.
Kann man denn sagen, dass Reiko den Taxiteller groß gemacht hat oder wäre das zu kurz gegriffen?
Das wäre zu kurz gegriffen. Also der hat sicherlich seinen Teil dazu beigetragen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er vor ein paar Wochen nämlich noch da auch ein Reel hochgeladen hat, wo er selber mal so seine ganzen Followerinnen und Follower gefragt hat, woran liegt das jetzt eigentlich? Warum ist das Ding jetzt eigentlich gerade dabei, so steil zu gehen? Und tatsächlich könnte da der erste Dominostein in Castrop-Rauxel gefallen sein.
In welcher Form war dieser Dominostein gestaltet?
Es gibt eine Meme-Seite, die auch einfach nur Taxi-Teller heißt oder Taxi-Teller so und die im vergangenen Mai, so im Mai 2025 ist die gestartet und mittlerweile irgendwie über 17.000 Follower, also wirklich auch komplett durch die Decke gegangen und tatsächlich der Mann dahinter ist Lars Denk. Gebürtiger Castrop-Rauxler.
Was hat er auf seiner Insta-Seite gemacht? Was hat er sich dabei gedacht, da überhaupt mit anzufangen? Also man denkt sich ja nicht einfach so, ja, ich mache jetzt mal eine Instagram-Seite über Taxiteller.
Ja, sollte man meinen, aber also...
Oder doch.
Ein bisschen, also nein, da steckt natürlich schon noch etwas mehr hinter, aber er hat mir erzählt, als wir uns getroffen haben, dass er tatsächlich schon irgendwie 2017 mal ein paar Taxiteller-Memes dann einfach so auf seinem privaten Account irgendwie gemacht hat und das dann halt so ein Gag in seiner Freundesgruppe war. Also, ne, dann kommen da halt so Sachen wie Gott schütze den Taxiteller und irgendwelche albernen Bilder dazu.
Das ist so ein bisschen der Kern der ganzen Nummer, ne? Der Taxiteller als das geilste Gericht, das es gibt.
Genau, also Atze Schröder hat die Meme-Seite vom Lars auch gelobt in seinem Podcast, Watt ne Woche, und da hat Atze dann das Ding als die kulinarische Krone der Schöpfung bezeichnet. Und also von daher auch ganz viel prominentes Lob und Zuspruch für das, was Lars Denk da macht. Und der hat halt letztes Jahr wohl irgendwie eine Fortbildung gemacht, auch so marketingtechnisch, und dann hat er halt einfach irgendwie, weil er das halt mit den Taxiteller-Memes vorher schon immer so ein bisschen so aus Jux und Tollerei halt gemacht hatte, wie gesagt, hat er dann irgendwie gedacht, so, ey, warum nicht? Ich probiere das jetzt mal einfach mal so ein bisschen so, das als Marke so voranzubringen, aber das war jetzt halt eher so ein Hobby-Ding nebenbei. Und, mhm. und er hat halt selber auch so erklärt, irgendwie, ey, ich poste ein Bild, wie ich einen Taxiteller esse, und auf einmal klicken das irgendwie 1000 Leute oder was weiß ich, also noch deutlich mehr als 1000, also komplett viral gegangen, und so ganz konnte er das selber sich auch nicht erklären, aber irgendwann so im September 2025, da muss das dann wirklich nochmal so steil nach oben gegangen sein, und dann ist jetzt halt irgendwann der Reiko da irgendwie auch noch mit auf den Zug gesprungen oder mit auf den Teller so, und dann auch immer mehr Leute, und es gibt jetzt zum Beispiel, also das ist ja jetzt nicht nur, dass das im Internet steil geht, sondern es ist ja auch so, dass es immer mehr Städte auch außerhalb des Ruhrgebiets gibt, die den Taxiteller auf die Speisekarte bringen, und mittlerweile von einem weggezogenen Ruhrpottler, der ist in die Schweiz gegangen, und der hat in Zürich ein Restaurant eröffnet mit dem wunderschönen Namen Oder Watt, und für das Ding hat dann zum Beispiel der Lars dann auch irgendwie ein Video produziert und so, und der markiert halt dann auch irgendwie alle, die halt was zum Thema Taxiteller posten. Also da gibt's ja jetzt irgendwie, wer weiß wie viele Restaurants, die das dann auch eben abfeiern auf Instagram und Co. Das repostet ja alles, und das ist ja wie so eine kleine Taxiteller-Community.
Ich finde es ganz witzig, dass das auch bei Lieferando tatsächlich nachzuweisen ist, statistisch, wie viel Taxiteller bestellt werden, und die prozentualen Anstiege, selbst in Hannover, wo jetzt nicht die Heimat des Taxitellers gerade ist, sind wirklich erstaunlich. Das kann man alles in deinem Artikel nochmal ganz minutiös nachlesen. Was macht Lars Denk denn jetzt mit seiner Insta-Seite? Macht er einfach komplett so weiter, oder
ja,
baut
also
er das irgendwie noch aus?
Ich glaube, noch ist das ein Selbstläufer, aber er hat halt, glaube ich, schon einige Ideen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele davon ich jetzt auch schon verraten darf. Was ich aber bereits gesehen habe, ist, dass er jetzt auch angefangen hat, mit KI sich da irgendwie Taxiteller-Comics mit irgendwelchen Taxiteller-Superhelden zu überlegen. Da hat er jetzt irgendwie eine erste Ausgabe gepostet. Okay. Da war ich selber schon ein bisschen überrascht, aber okay, es gibt da wohl viele kreative Wege, das aufzubereiten. Der weiß schon, was er da macht, sonst hätte er ja bisher nicht diesen Erfolg damit gehabt. Aber der hat da auch noch ein paar andere Dinger im Petto und möchte sich, glaube ich, dann auch nochmal vielleicht den einen oder anderen Gesprächspartner für so einen Taxiteller-Test einladen, ähnlich wie wir das ja jetzt auch für unser Video gemacht haben. Und ja, ich glaube, da kommt noch Großes auf uns zu.
Der ist ja der Sohn von Frank Denk, den habe ich mal vorgestellt, weil der als einziger, als Einzelkandidat ohne Parteibuch zur Kommunalwahl angetreten ist. Und der hat eine Druckerei irgendwie.
Genau.
So, ne? Und die machen die auch Merch, Merchandise?
So ist es.
Also, gibt's da so?
Da gibt's dann eben Sticker, wie zum Beispiel Gott schütze den Taxiteller, aber auch T-Shirts. Ich glaube, da wird es auch in den nächsten Wochen oder Monaten noch das ein oder andere neue Ding im Sortiment geben. Also auch da hat er schon angeteasert, der Lars, alles, dass da einiges in Planung sein könnte.
Alles made in Castrop-Rauxel. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass wir ein Video produziert haben mit Reiko und mit Pierre Beckerling. Was kommt da auf uns zu?
Ja, da haben wir uns mal zusammengesetzt, wir drei, und haben dann im Schwarzgold, wo jetzt der Pierre halt arbeitet, dann mit goldenem Besteck einen Taxiteller uns gegönnt und ein bisschen über das Phänomen gesprochen und wofür das halt so steht. Und da haben halt, also Pierre hat das natürlich sehr viel auch aus dieser kulinarischen Perspektive betrachtet und warum er halt eben auch so ganz klar diese Meinung vertritt, dass auch so ein geiles, ehrliches Ruhrpott-Gericht seinen absoluten Stellenwert hat und dass es nicht immer nur Schickimicki-Küche sein muss. Und Reiko hat das auch nochmal ganz klar gesagt, so dass halt eben Taxiteller ist Arbeiteressen oder neue Arbeiteressen, so hat er es, glaube ich, formuliert. Und ist halt einfach irgendwie so ein geiles, geiles Markenzeichen fürs Ruhrgebiet jetzt auch. Und deswegen hat er da auch gar keinen Bock drauf, dass jetzt irgendwelche Leute auf die Idee kommen, da jetzt irgendwie an den Zutaten zu rütteln oder so, dass das jetzt irgendwie in Berlin dann so wird, dass da halt irgendwie Frikadellen und was weiß ich noch mit reinkommen. Und auch nicht, dass man sich da jetzt irgendwie groß drüber lustig macht oder so, sondern der meint das halt auch komplett ehrlich und findet, dass das halt einfach irgendwie ein sehr schönes Ding ist, so ein bisschen für das Ruhrgebiet, so einfach als Kult-Markenzeichen.
Im Schwarzgold steht ja auch die Currywurst immer als Imbiss Zwischengängen so mit im Programm. Hast du so ein Ding mal probiert?
Nee, aber Reiko, der hat mal gekostet. Ich habe mich da rausgehalten, weil ich war noch satt. Und das ist dann auch alles noch im Video zu sehen, wie dann der Pierre dem Reiko seine Sterne-Currywurst kredenzt.
Also die Reaktion darauf kann man sich auf jeden Fall auch noch angucken. Wie ist denn das Ruhrgebiet insgesamt im Schwarzgold repräsentiert? Was gibt es da alles, was so an die Heimat von Pierre Beckerding, Castrop-Rauxel vielleicht auch erinnert?
Ach, irgendwie viel Unterschiedliches. Also da gibt es noch irgendwie zwei, drei andere Sachen auf der Speisekarte. Grundsätzlich ist das ja alleine vom Standort auf der Kokerei Hansa alles mit Ruhrgebietsflair schon versehen. Und ja, ich sag mal jetzt so, bei unserem Dreh war das ja alleine schon durch das gelieferte Essen, das wir dann da verköstigt haben, klar. Und zwar haben wir nämlich einen Taxiteller bei Piers altem Stammgriechen, und zwar dem Rhodos-Grill hier in Castrop-Rauxel geholt. Ich glaube, du kennst das auch ganz gut. So, jeder ist ja irgendwie so damit groß geworden, dass man so einen Griechen um die Ecke hatte, so einen Imbiss. Und da gab es dann halt den Taxiteller. Wobei ich musste so ein bisschen über meinen Schatten springen. Das habe ich dann auch den anderen beiden Kollegen gestanden. Eigentlich bin ich echt kein Zwiebelfan. Aber hab gesagt, so, nee, wenn wir das jetzt hier mit dem Video machen für so einen ordentlichen Taxiteller-Test, da muss man auch mal in den sauren Apfel oder die saure Zwiebel eben beißen.
So ist es. Wir sind gespannt, wo der Taxiteller noch hintreibt und was in Zukunft noch mit diesem Kultgericht passieren wird.
Ja, vielleicht gibt's den ja eines Tages doch noch in China. Wer weiß.
Ja, dann, wenn soweit ist, dann schicken wir da auf jeden Fall auch einen Reporter rüber.
Ja, also ich würde mich opfern, also solange die Reisekosten nicht auf meinen Nacken gehen.
Johannes Wenzel, vielen Dank für diesen Einblick.
Sehr gerne, Theve. Hau rein.
Tschüss. Mein zweiter Gast im Studio ist jetzt Jonas Weiland. Herzlich willkommen erstmal.
Hi.
60 Jahre lang gab es in Haus Wetterkamp in Henrichenburg klassische Gastronomie. Jetzt ist aber die Grillwerkstatt Ruhrgebiet eingezogen. Jonas, du hast vor Ort mit Stefan Zwiekirsch gesprochen. Das ist ein Mann, der fast ganz hinten im Telefonbuch kommt, erstmal mit Z und W. Was hat der denn aus diesem Ort gemacht und was kann man da jetzt im Vergleich zur alten, traditionellen Gastronomie jetzt alles erleben?
Ja, also der hat das Haus Wetterkamp auf jeden Fall einmal komplett umgekrempelt. Nicht unbedingt von der Location oder von der Örtlichkeit her. Es sieht noch alles sehr ähnlich aus wie früher. Aber das Konzept ist eben ganz anderes. Also jetzt werden da kein klassischer Restaurantbetrieb mehr stattfinden, sondern es sind jetzt Kochkurse, die da stattfinden. Leute können sich da anmelden und dann in kleinen Gruppen eben mit einem gelernten Koch kochen.
Okay, wer ist Stefan Zwiekirsch?
Stefan selber ist gelernter Koch, also er hatte auch vorher schon die Genussmanufaktur, hat jetzt da eben diese Kurse, die er anbietet, und ist damit auch schon an mehreren Standorten gewesen. Er war in Herten und dann auch in Reken, ist jetzt nach Castrop-Rauxel gekommen und bietet da eben die Kurse an.
Macht er das ganz alleine oder hat er noch irgendwelche Mitstreiter, die ihm bei Organisationen, ich glaube, er macht auch Catering und sowas, dabei mithelfen, oder ist das so eine One-Man-Show?
Also der Betrieb ist relativ familiär. Er wird noch unterstützt von seinen beiden Eltern. Die haben auch noch einen Fahrer, der sich um Catering und so ein paar Kleinigkeiten kümmert, aber prinzipiell ist das echt ein kleiner Betrieb, der von drei Leuten geführt wird.
Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen, wie es da vor Ort aussieht?
Also die Räumlichkeiten sehen eigentlich noch aus wie früher. Der Saal ist immer noch da, wo er ist, an gleicher Stelle. Es stehen riesige, riesige Tische da. Das heißt, man kann mit vielen Leuten da auch essen. Und ich glaube, das Highlight ist auf jeden Fall die Showküche. Der hat da jetzt eine komplett neue, große Küche reingebaut, wo man dann eben mit mehreren Leuten auch zusammen kochen kann. Sieht alles sehr schick aus.
Was heißt Showküche? Macht er da Aufführungen oder wie?
Nee, ich glaube, der Show-Effekt ist eher, dass man da gemeinsam ans Kochen kommt. Also Stefan sagt das selber ganz bewusst, dass er da nicht kocht. Also er ist der, der anleitet, und die Teilnehmer selber sind die, die eben dann den Kochpart übernehmen.
Der erste Kurs ist offenbar schon ganz gut angekommen. Der war am 4. Februar schon, ein Pizzakurs. Der war direkt ausgebucht. Was gibt's denn da jetzt noch so für Kurse? Wo kann man irgendwie da mitmachen?
Also thematisch gibt's da ganz schön viel. Man kann sich für einen Tapasabend anmelden, für Pizza, für Sushi, asiatisch. Also er hat mir da von ganz vielen Ideen erzählt. Gleichzeitig aber auch betont, dass er da flexibel bleibt. Also man soll wohl immer wieder online nachgucken und ja, sich für das anmelden, was einen da interessiert.
Was für eine Dimension hat das Ding denn? Also ich lese hier, bis zu 40 Teilnehmer können in so einem Kochkurs mitmachen. Kannst du die Räume einmal so beschreiben, wie groß das ist?
Also der Raum selber von Haus Wetterkamp ist halt auch schon ziemlich groß. Das heißt, das ist eine Event-Location, da haben auch Hochzeiten stattgefunden und so. Das heißt, viele Leute kommen da auf jeden Fall unter. Ich glaube, wenn man da sich auch für ein Event einbucht, kann da ganz schön die Hütte brennen. Aber ja, es ist ein großer Raum. Die Küche, wie gesagt, nimmt so ein gutes Drittel von dem ganzen Raum ein. Da geht schon ordentlich was.
Also sowohl Team-Events mit eigenen Kursen sind da möglich, als auch sich bei angebotenen Kursen quasi anzumelden als Teilnehmer, wenn man jetzt nicht so viele Leute mit dabei hat. Warum hat der, wenn er Koch ist, sich denn gegen einen traditionellen Gastronomiebetrieb, wie man es kennt eigentlich, entschieden und für dieses kreative neue Konzept?
Ich glaube, ganz viel aus persönlicher Erfahrung. Also er hat echt davon erzählt, dass er dann in Großraumküchen war oder in klassischen Küchen, wo wirklich nicht kreativ gekocht wurde. Es ging dann eher so um den Zeitdruck dahinter und dass man eben performen musste. Und für ihn war das nicht die Grundidee vom Kochen. Also er hat gesagt, ihm ist die Gemeinschaft wichtig, er möchte Leuten was beibringen und daraus hat sich dann eben dieses Konzept gemeinsames Kochen entwickelt.
Ja, so ein Kochabend mit Freunden kann echt was Schönes sein. Ne? Das habe ich früher auch sehr, sehr viel gemacht. Zum Beispiel, als ich ein Auslandsjahr in Tschechien gemacht habe, da waren immer so Leute aus ganz vielen verschiedenen Ländern, also Franzosen, Spanier, Ukrainer und Ungarn und so. Und wir haben uns dann immer getroffen, zusammen eingekauft und haben gekocht und der Verlierer vom UNO-Spielen musste dann immer spülen. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor, nur dass man wahrscheinlich nicht selber spülen muss, hoffentlich.
Ja, das wird zum Glück übernommen, aber ich glaube, das ist genau der Ansatz. Also er hat auch davon erzählt, ihm ist es wichtig, dass man da eben ins Gespräch kommt. Also egal, ob Leute da jetzt mega viel Erfahrung haben oder die absoluten Anfänger sind. Mhm. Es geht eben darum, übers Kochen irgendwie Verbindung zu schaffen.
Und es ist so, dass der Koch einem das auch nicht Ohr macht, sondern einen nur beim Kochen begleitet, oder?
Ja, genau. Also er hat das explizit so konzipiert, dass eben er keine Hand anlegt. Also das heißt, er legt dir den vollen Fisch da, jetzt mal doof gesagt, einfach auf den Teller und du musst dann da gucken, wie das mit seiner Erklärung eben umsetzbar wird, dass du diesen Fisch irgendwie, grillfertig, Chris.
Die Veranstaltungen kosten pro Person zwischen 85 und 130 Euro. Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, genau. 85 ist der günstigste Kurs und es geht hoch bis 135 Euro pro Person.
Okay, und die dauern um die 4 Stunden. Das heißt, Begleitung durch den Koch ist dabei, Zutaten sind dabei und so weiter. Kannst aber auch, wenn du selber, also einerseits kann man weiterhin da auch seine Feiern, glaube ich, veranstalten. Wenn du jetzt sagst, ich will meinen 50. da feiern, dann geht auch das. Und da kannst du, glaube ich, auch dazu buchen, dass du selber da grillen kannst. Ist das richtig?
Genau, ist alles verbunden über diesen Mitmachfaktor. Also man kann sich da einbuchen mit ja eigentlich jedem Anlass. Wenn du sagst, du hast Jubiläum, Geburtstag, Hochzeit meinetwegen auch, ist das alles möglich. Es ist nur eben darauf ausgelegt, dass alle da eben ja auch selbst mit Hand anlegen und das eben nicht für dich gekocht wird unbedingt, sondern zusammen.
Das ist so ein richtiges Grillparadies für so Grillnerds, glaube ich. Also ich lese hier gerade mit Holzkohle, Gas, Elektro, insgesamt um die 30 Grills. Das kann von außen jetzt erstmal ziemlich krass wirken. Ne? Ich habe gehört, dass nicht alle, die da in der Gegend sind, sofort einverstanden und begeistert von dem Konzept waren. Kannst du dazu mehr sagen?
Ja, ich glaube, die Skepsis ist im ersten Moment schon relativ groß. Wenn da jemand ankommt und dir da irgendwie über 20 Grills auf einmal ankarrt, denkt man wahrscheinlich erst, oh Gott, jetzt brennt hier gleich die halbe Nachbarschaft. Aber da hat er direkt in Warnung gegeben. Also die Kurse finden zum Teil am Wochenende statt. Die sind auf jeden Fall alle reguliert. Die finden nicht irgendwie bis spät in die Nacht statt. Das heißt, er ist sich ja schon bewusst, dass er da auch gegenüber der Nachbarschaft eine Verantwortung hat und hat auch schon angeteasert, dass er jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall rumgeht, das Konzept einmal vorstellt, um sich da nicht unbeliebt zu machen.
Wer jetzt Bock hat auf so einen Grillabend, das aber nicht in Henrichenburg, sondern bei sich zu Hause machen möchte, der kann Herrn Zwiekisch auch buchen, ist das richtig?
Ja, genau.
Wie läuft das?
Also Showkochen ist weiterhin auch möglich, auch dass man nicht unbedingt selber involviert ist. Das heißt, man kann Stefan sich auch nach Hause bestellen und der kümmert sich dann auch darum, dass da irgendwie ja ein cooles Gericht irgendwie bereitgestellt wird. Genau, kann man sich auch melden, dass er da vorbeikommt.
Solche Konzepte gibt es übrigens nicht nur in Castrop-Rauxel, also ich weiß zumindest auch aus Bochum, weil meine Mutter mir da zum Geburtstag geschenkt hat, dass wir da in der Kochschule Kochmomente demnächst einen französischen Kochkurs machen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wunderbares Konzept. Und sie ist da zum Beispiel sehr, sehr begeistert von, weil dass eben dieses Kocherleben ist und dieses Genussvolle am gemeinsamen Essen, was da wirklich zelebriert wird bei solchen Veranstaltungen. Jetzt haben wir heute im Podcast über beide Enden des Gastronomiespektrums, glaube ich, geredet. Also vom Imbiss mit Taxiteller bis zur Showküche mit Sushi-Abend war alles dabei. Und Jonas Weiland war zu Gast. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Das waren unsere zwei Hauptthemen für diese Woche. Wie immer kann ich euch aber nicht ohne Lesetipp ins Wochenende entlassen. Der kommt diesmal von Tobias Weckenbrock und es geht um den Weinkeller von Klöckner. Es ist ein Text, der einen Ort zurückholt, von dem heute fast gar nichts mehr zu sehen ist. Hinter dem Rauxeler Hauptbahnhof lag einst ein Weinkeller mit richtigem Rang. Tobi hat Norbert Brandenburg getroffen, der ist 90 und hat als ehemaliger Zechenmann und späterer Steiger diese Weinproben noch erlebt. Mit festen Regeln, Bewertungszetteln und richtig guter Ware, vor allem von Mosel und Saar. Warum lohnt sich das zu lesen? Weil es eben eine Geschichte ist, die zeigt, wie das Ruhrgebiet funktioniert. Harte Arbeit, Industriegeschichte und dann plötzlich ein Weinkeller als Teil einer Unternehmenskultur. Sehr atmosphärisch, sehr lokal und irgendwie auch ein bisschen unwirklich. So, das war's aber wirklich mit der Folge 203. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mögt, macht euch doch mal ein RN Plus Abo. Das kostet im Moment 1 Euro für Neukunden für 6 Monate RN Plus Zugang. Da findet ihr alle unsere Livestreams, alle Artikel könnt ihr frei lesen. Und wenn ihr euch für Dortmund interessiert, dann könnt ihr Dortmund lesen. Und wenn ihr euch für Lünen interessiert, könnt ihr Lünen lesen. Das kann man sich auf jeden Fall für 1 Euro mal mitnehmen, würde ich sagen. Es ist extrem wenig und ihr würdet uns dabei helfen. Mit den Erlösen aus unseren RM Plus Abos finanzieren wir uns nämlich auch als Redaktion. Und nur damit können wir euch diesen kostenlosen Podcast überhaupt anbieten. Wenn ihr uns also unterstützen möchtet, ist RM Plus der direkteste und einfachste Weg. Wenn ihr mögt, schreibt uns gerne ein Feedback. Ehrlich, da freuen wir uns drüber. Und wenn ihr spannende Gäste habt oder Themenwünsche, dann lasst uns das auch wissen. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.